Wer die besten Talente für sein Unternehmen will, kommt an Employer Branding nicht vorbei. Doch was versteht man eigentlich darunter? Und wie wird man ein attraktiver Arbeitgeber, insbesondere für die Generation Z? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, nämlich Professor Dr. Astrid Nelke. Liebe Astrid, herzlich willkommen bei Alpha Woman.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Du bist Kommunikationswissenschaftlerin, berätst Unternehmen in Kommunikationsfragen, in Employer Branding. Erklär doch mal, was heißt Employer Branding?
Employer Branding, auf Deutsch ist es die Arbeitgebermarke, und Employer Branding bedeutet, eine möglichst attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen und dann nach innen und außen zu kommunizieren. Also es ist wirklich eine Managementaufgabe.
Und wozu brauche ich das eigentlich als Unternehmen?
Na, um halt für die Leute, die ich schon gewonnen habe, also meine tollen Mitarbeitenden, um für die attraktiv zu sein und natürlich auch fürs Recruiting, um als toller Arbeitgeber, wo Personen gerne arbeiten wollen, dann auch auftreten zu können und gesehen zu werden und mich vielleicht von der Konkurrenz um die guten Köpfe abheben zu können. Das ist ganz wichtig.
Aber wenn ich jetzt ein gutes Betriebsklima habe, tolle Arbeitsbedingungen, das Gehalt stimmt, alle sind zufrieden, das spricht sich ja auch rum. Das liest man ja auch in Bewertungsportalen. Reicht das nicht?
Nein, definitiv reicht.
Eine klare, ganz starke Antwort, nein. Aber dann erklär noch mal, was ist denn jetzt das Neue da dran, was vielleicht Personalabteilungen und Arbeitgeber bisher nicht beachtet haben?
Employer Branding ist überhaupt nicht so neu, sondern ist Mitte, Ende der 90er aus den USA entstanden und dann auch natürlich wie so viele Themen auch zu uns nach Europa rübergekommen. Das heißt, es ist nichts Neues, aber die Relevanz gerade in Deutschland ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Es liegt daran, dass wir halt einfach Generationenwechsel, Fachkräftemangel, die Babyboomer gehen aus dem Arbeitsmarkt raus, und damit wird es immer wichtiger, als Arbeitgeber gesehen zu werden, als guter Arbeitgeber.
Jetzt bist du Kommunikationswissenschaftlerin, du bist Unternehmensberaterin und Expertin für Employer Branding. Wann hast du dich denn zum ersten Mal damit beschäftigt oder wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
Also Employer Branding gilt ja als Scharnierfunktion zwischen Unternehmenskommunikation und Human Resource Management. Und ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, ich bin von der Kommunikationsseite natürlich reingekommen. Und ich habe das mir nicht ausgesucht. Also es war nicht so, dass ich strategisch gedacht habe, jetzt möchte ich mich mit der Arbeitgebermarke beschäftigen, sondern ich habe ganz zufälligerweise mal an einem Adventsabend die damalige Gleichstellungsbeauftragte aus dem Auswärtigen Amt kennengelernt. Und wir sind ins Gespräch gekommen am Buffet und ich habe halt auch erzählt, ich mache viel mit Studierendengruppen, auch so Projekte, mal für ein halbes Jahr, Analysen, auch in Organisationen. Und da hat sie zu mir gesagt, Mensch, das Auswärtige Amt, alle denken immer, das ist so ein Arbeitgeber, bei dem die Bewerbungen sich stapeln. Und wir haben auch viele Bewerbungen, aber wir haben damals, 2012, 2013, sie hatten damals schon ein bisschen das Problem, dass die Leute nicht alle da geblieben sind. Und da wollte sie gerne, dass wir einfach mal mit einer kleinen Analyse die internen Kommunikationswege.
Du hast die Analyse durchgeführt und hast auch ein Buch drüber geschrieben.
Ja.
Warum sind die denn alle vom Auswärtigen Amt weggegangen? Oder nicht alle, aber viele?
Es war sehr interessant. Also wir haben eine multimethodische Analyse gemacht. Wir haben sowohl qualitative als auch quantitative Befragungen gemacht und ganz spannend qualitative Inhaltsanalysen der einzelnen Kommunikationsinstrumente. Gleichstellungsbeauftragte, es ging halt damals, schon eine Weile her, ging es tatsächlich auch verstärkt um Frauen. Und wir haben gemerkt, viele Frauen waren in der internen Kommunikation überhaupt nicht sichtbar. Die Karrierewege von vielen Frauen waren nicht sichtbar. Dann haben wir festgestellt, was sehr interessant und auch erschreckend war, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es in der informellen Kommunikation, also alles, was nicht qualitativ untersuchbar ist, weil es auf Papierform oder im Intranet zur Verfügung steht, sondern wo wirklich in der Kaffeeküche, aber auch in anderen Gesprächen, die man aber nicht so fassen kann, dort schien es jedenfalls so, das haben wir in den Interviews rausbekommen, dass dort tatsächlich einige Beschäftigte Informationen bekommen haben, die andere, Klammer auf, meistens weibliche Klammer zu, nicht bekommen haben und die dann 10 Jahre später auf deren stringente Karriere auf dem Weg nach oben ganz massiv gewirkt haben und was sie nicht mehr ausgleichen konnten. Das war sehr, sehr spannend.
Aber liegt es daran, nicht am Employer Branding oder an der Art und Weise, wie man kommuniziert wurde, sondern einfach, dass die anderen eben ein besseres Netzwerk hatten? Und sich vielleicht auch mehr gekümmert haben, weil je mehr man miteinander spricht, je mehr erfährt man auch?
Nein, es war tatsächlich, der Grund war sicherlich, dass halt die interne Kommunikation in einigen Teilen, nicht bei allen Themen, aber nicht so professionell aufgestellt war und damit auch nicht so professionell auf die Arbeitgebermarke einwirken konnte. Ja, wir kennen Studien, wo ganz klar wird, in juristischen Bereichen, in juristischen Berufen haben Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter, deutlich bessere Chancen, schnell oder also relativ schnell auch mit aufzusteigen und Führungspositionen. Warum? Weil es ein sehr formalisierter Prozess ist. Und das war, glaube ich, das Problem im Auswärtigen Amt, dass halt wichtige Informationen verpasst wurden, auf dem formalen Weg zu kommunizieren, sodass alle sie auch bekommen, sondern die wurden halt eben, wer Glück hatte, wer ein besseres Netzwerk hatte, kann ja sein, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
Das ist jetzt ein paar Jahre her. Hast du mal eine Rückmeldung bekommen vom Auswärtigen Amt, inwieweit sich jetzt alles verbessert hat?
Nein,
wir haben ja auch eine weibliche Außenministerin.
Ja, aber leider nicht, weil einfach dort die Gleichstellungsbeauftragten, die waren immer nur gewählt für, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, das kann ich jetzt nicht genau sagen, jedenfalls für eine ganz kurze Zeit. Und als das Buch dann schon erschienen
ist. Genau, der Titel ist Karrierewege als Thema der internen Kommunikation. Genau. Da kann man alles nachlesen. Das heißt, wir verraten keine Insights, sondern das ist öffentlich publiziert
worden. Im Springer Verlag erschienen.
Genau.
Und da die halt immer gewechselt haben, ich glaube, als das Buch veröffentlicht wurde, war die Dame dann schon in, keine Ahnung, Indien oder so. Also die haben genauso die Reputation, die bleiben da ja nicht.
Genau, und das stimmt.
Dann hatten wir halt keinen Kontakt mit unserer kleinen Forschungsgruppe zu der nächsten oder dem nächsten. Ich glaube, es war sogar ein Mann, der dann der Gleichstellungsbeauftragte wurde. Und damit hat sich das so leider so ein bisschen verlaufen. Aber es war toll. Das Buch wurde vorgestellt im Weltsaal im Auswärtigen Amt mit 100 Teilnehmenden. Also wir hatten da richtig eine große Pressegeschichte und so, weil das halt wirklich für die auch sehr, sehr interessant war.
Lass uns mal zurückgehen zum Thema Employer Branding. Welche Faktoren spielen denn bei einem guten Employer Branding eine Rolle? Und wie stelle ich die fest? Also nach welchen Faktoren messe ich denn Employer Branding?
Na, zuallererst müssen wir verstehen oder müssen alle Organisationen verstehen, die sich damit auch wirklich beschäftigen wollen, erfolgreich beschäftigen wollen, dass Employer Branding wirklich ein Managementprozess ist. Also dass das nicht...
Es fängt also oben an. Und nicht,
ja, na, es, oder, ist was meinst du damit? Es ist ein Kreislauf. Der typische Managementkreislauf, den wir auch in ganz anderen Bereichen im Marketing und Produktion, was auch immer, Beschaffung sehen, ist ja Analyse, Strategie, Umsetzung, Evaluation. So, und Employer Branding sollte, damit es gut läuft, tatsächlich diese 4 Steps durchlaufen. Und dann, was auch ganz wichtig ist, Employer Branding ist dann nicht fertig, sondern mit den Ergebnissen aus der Evaluation, also der Überprüfung, geht es dann wieder in die nächste Analyse. Das ist erstmal ganz wichtig, dass es verstanden wird. Ich habe ganz häufig Anfragen und dann wird von mir halt quasi wird gesagt, schreiben Sie doch mal schnell eine Pressemitteilung, was wir für ein toller Arbeitgeber
sind. Oder eine Strategie, Kommunikationsstrategie wahrscheinlich auch zum Thema Employer Branding.
Ja, genau. Aber bei der Kommunikationsstrategie sind wir ja schon wieder in dem Kreislauf. Mhm. Aber wenn einfach nur mich jemand anruft, meistens aus dem KMU-Bereich, kleine mittelständische Unternehmen, schnell mal eine Pressemitteilung. Das geht voll nach hinten los. Ich mache sowas auch nicht und ich sage den Leuten auch immer, ich rate davon dringend ab, wenn wir das machen, ohne die eigenen Beschäftigten mitzunehmen, im Analyseprozess, das Wichtigste ist eine Beschäftigtenbefragung.
Das heißt, wenn ich da mal einhaken darf, damit auch ich es dann verstehe, Employer Branding ist ja die Reputation einer Arbeitgebermarke. Also wie stehe ich eigentlich da? Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, was macht mich denn als Arbeitgeber aus? Oder wo bin ich vielleicht aus eigener Sicht besonders gut? Das heißt, habe ich bestimmte Weiterbildungsprogramme? Mhm. Was biete ich? Ist Homeoffice, wäre das auch ein Thema für Employer Branding?
Auf jeden Fall.
Nachhaltigkeit, Mitarbeiterförderung. Spielen auch Faktoren wie Gehalt, Urlaubstage eine Rolle? Oder ist das eher rudimentär?
Also wir sprechen ja wieder in der Literatur, sprechen wir von sogenannten Hygiene. Faktoren nach Herzberg und Motivatoren und Gehalt, Urlaubstage sind klassische Hygienefaktoren. Das heißt, die müssen stimmen, so wie das die Personen, die dort arbeiten, erwarten, ungefähr in der Range. Mhm. Also jeder, der sich irgendwo bewirbt, hat eine Vorstellung zwischen dem und dem dazwischen. Wenn es dazwischen ist, sind die Personen zufrieden. Das motiviert die aber nicht. Und dann haben wir die Motivatoren und die sind besonders wichtig. Das ist Wertschätzung, das ist persönliche Weiterbildungskonzepte, Mitspracherecht, gefragt werden. Deswegen sind ja auch wirklich immer wiederkehrende Beschäftigtenbefragung, wo die Ergebnisse dann auch wieder zurückgespielt werden, ja, so wichtig und so für die Personen wirklich motivierend.
Jetzt sind das ja alles Faktoren, die natürlich das Management einer jeden Firma, die einen gewissen Anspruch hat, natürlich interessieren. Mhm. Aber wenn jetzt alle Employer Branding machen, wie kann ich mich denn dennoch von den anderen abheben?
Na, indem ich tatsächlich in der Analysephase und in der Strategiephase wirklich auch wir sagen ja, USP ist ein Begriff aus dem Marketing und das haben wir im Employer Branding die EVP, also die Employer Value Proposition, das Nutzenversprechen, was ich als Organisation meinen Beschäftigten, die ich habe und die ich kriegen möchte, dann gebe, dass ich das wirklich auch unik herausarbeite. Und dann kann ich mich differenzieren von den Konkurrenten. Und wir müssen ja beim Employer Branding immer sehen, die Konkurrenz beim Employer Branding ist nicht die gleiche Konkurrenz wie beim Produkt oder bei der Dienstleistung. Das sind ja viel, viel mehr.
Mhm. Ja? Wie kann ich denn messen, ob ich jetzt erfolgreich war oder nicht als Employer Branding? Also ich habe jetzt Befragungen durchgeführt, ich habe vielleicht noch die eine oder andere Struktur oder den Prozess verändert. Aber woher weiß ich denn, das funktioniert? Ich habe ein richtig gutes Employer Branding. Gibt es bestimmte Kennzahlen oder Messmethoden?
Wir sollten schon in der Analyse- und Strategiephase die KPIs, also die Kennzahlen festlegen, die wir hinterher dann auch in der vierten Phase der Evaluation abprüfen. Und na klar, also es ist auch wieder unterschiedlich, was die Organisation will, wo sind die Schwerpunkte. Jeder hat da ihr eigenes Setting an Zielen sozusagen und die werden dann mit den Kennzahlen abgebildet. Aber das kann natürlich so sein, es kann Beschäftigtenzufriedenheit sein. Ja, dann habe ich am Anfang eine Befragung gemacht, dann mache ich natürlich am Ende in der Evaluationsphase wieder eine Befragung und schaue, ob das Gap zwischen dem, was ich eigentlich will und dem, was ich habe, vielleicht kleiner geworden ist. Wir werden nie deckungsgleich sein. Dann kann man natürlich Klickzahlen auf der Karriere-Webseite, Anzahl der Bewerbungen, der qualifizierten Bewerbungen, die ich für die Stellen, die ich in der Zwischenzeit ausgeschrieben habe, bekommen habe. Ja, also da gibt's ganz, ganz viele Kennzahlen, die halt aber für jedes Unternehmen herausgearbeitet werden müssen. Deswegen sage ich auch meinen Kunden immer, es gibt nicht one fits all. Mhm. Also jemand, der jetzt mein Buch liest, hat vielleicht schon den richtigen Weg. Aber trotzdem muss jede Organisation es für sich nochmal komplett durcharbeiten.
Genau, du hast ein Buch geschrieben, Handbuch Employer Branding. Und da steht alles drin, noch viel, viel tiefer und mit vielen Beispielen belegt. Ich will mal auf eine Generation oder auf eine Gruppe eingehen, die für den Arbeitsmarkt besonders attraktiv ist, aber auch besondere Ansprüche stellt. Lass uns mal über die Generation Z sprechen. Das sind all diejenigen, die nach 1995 geboren sind und gerade jetzt anfangen zu studieren oder in den Arbeitsmarkt einzutreten. Wie spreche ich die als Arbeitgeber am besten an?
Also, sagen wir mal so. Zuerst mal als Wissenschaftlerin, dieses Schubladendenken mag ich eigentlich überhaupt nicht. Aber wir sehen es natürlich in den Studien häufig, dass bestimmte Generationen, also bestimmte Jahrgänge irgendwo zusammengefasst werden. Aber trotzdem auch da, nicht jeder, der nach 95 geboren ist, ist gleich wie der andere oder die andere, die nach 95 geboren sind. Es ist so, das sind ja Menschen, die sind jetzt tatsächlich im nächsten Jahr 30. Also die sind schon im Arbeitsmarkt in vielen Fällen.
Das stimmt, ja.
Ne? Also ich meine, es gibt natürlich noch ein paar Jüngere, aber danach kommt ja schon wieder die Generation Alpha. Ja, also das sind die, die jetzt gerade noch auf der Schule sind. Wie sprechen wir die an? Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die besonders viel Wert legen auf sinnhafte Arbeit. Ja, das ist eine Generation, es gibt Ausnahmen, aber viele von denen, sage ich mal vorsichtig, legt großen Wert darauf, eine Arbeit zu tun, die wirklich sinnhaftig ist, die nachhaltig wirkt, die fürs Gemeinwohl was tut. Ja, deswegen gehen die auch überdurchschnittlich gerne in den öffentlichen Dienst, ja, über 30%. Wir wissen, dass für diese Generation Geld noch mehr ein Hygienefaktor ist. Das heißt, Geld muss stimmen, aber Geld ist für die überhaupt nicht alles. Wir wissen, dass diese Generation, das finde ich ganz, ganz spannend, die Generationen davor, also X und Y, waren welche, die haben gerne Arbeit und Privatleben auch mal vermischt. Mhm. Und die Zettler sind welche, die sagen, 17 Uhr ist Ende und danach gucke ich mir kein Berufshandy mehr an. Es wird ausgeschaltet und erst am nächsten Morgen wieder angemacht. Die trennen sehr stark. Mhm. Ja. Das ist ganz, ganz spannend. Und es gibt da halt ganz, also es gibt ja viele Studien, McDonald's-Ausbildungsstudie, Shell-Studie, die wirklich jedes Jahr gerade die 15- bis 24. abfragen. Und das sollte man sich angucken als Arbeitgeber.
Ich würde aber nochmal einhaken, weil den ersten Punkt, den du genannt hast, der sehr wichtig ist, die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Also meine Arbeit muss Sinn ergeben. Nun erlebt man dabei gerade in Gesprächen mit Arbeitgebern, dass die erste Frage der Generation Z, beziehungsweise die, die danach geboren sind, nach 95, also noch nicht ganz fest im Arbeitsmarkt stehen, dass eine der ersten Fragen häufig ist die Frage nach dem Homeoffice. Und dass man oft festgestellt hat, dass sehr viele Ansprüche bestehen, dass man auch sehr selbstbewusst diese Ansprüche durchsetzt, während wir vielleicht früher noch viel zu schüchtern gewesen sind und uns gar nicht getraut hätten, irgendwie was zu sagen, ist ganz klar, zack, 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 das gefällt mir nicht, das will ich nicht, ich stelle
mir
interne Regeln auf den Kopf. Wie verträgt sich das? Also wie gehe ich eben als Arbeitgeber damit um? Wie kann ich denn jetzt für ein gutes Miteinander sorgen, wenn ich auf der einen Seite diese Liste habe und vielleicht auch feststelle, das, was ich vielleicht auch erwarten kann an Leistungsfähigkeit oder auch an Können, ist dann auch nicht unbedingt immer so vorhanden. Mhm. Aber wie, aus deiner Erfahrung, auch als Unternehmensberaterin, wie löst man denn den Konflikt als Arbeitgeber?
Na, du hattest jetzt eben nach der Sinnhaftigkeit. Die Sinnhaftigkeit, das geht wirklich um den Inhalt der Arbeit. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Homeoffice oder Sabbatical oder so zu tun.
Nee, weil die erste Frage häufig nach diesen Faktoren kommt
natürlich.
Und gar nicht nach der Sinnhaftigkeit.
Ja, und das kommt sicherlich daher, weil wir ja bis Mitte, Ende letzten Jahres tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt ein ganz, ganz starke Drift von Macht hin zu den Beschäftigten gesehen haben, aufgrund des angesprochenen Fachkräftemangels. Das dreht sich jetzt, da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal zu. Und daher haben gerade diese jungen Leute nichts anderes kennengelernt, sondern sind eigentlich in der Schule schon, von allen Lehrern wurde denen gesagt, na ja, komm, ihr könnt euch doch hinterher einen Job aussuchen. Und das macht bei denen ja was. Ja, die Eltern haben es vielleicht auch gesagt. Mhm. So. Und deswegen haben die halt einfach diese Anspruchshaltung. Ja, und als Arbeitgeber, danach hast du ja eben gefragt, ich sollte ganz klar sagen, was ich von meinem Beschäftigten erwarte. Und ich sollte tunlichst vermeiden, jemanden ins Team zu holen, der solche Ansprüche stellt und hinterher vielleicht sogar dann als neues Teammitglied deutlich mehr Freiheiten hat als die Leute, die schon seit 5 Jahren dabei sind. Raus, weg, nicht einstellen, nichts machen. Lieber weniger. Ja, und zwar ganz klar. Also es gibt ja tatsächlich Autoren, die in ihren Büchern die selber sehr viel forschen zu Gen Z und die in ihren Büchern tatsächlich sagen, schreibt in eure Ausschreibung für Praktikumstellen, wir wollen nur die 2% der Allerbesten, die richtig ackern.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, den viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die einstellen, selbstständig sind, Unternehmer sind oder eben die Personalverantwortung tragen, glaube ich, gerne mitnehmen. Abschließend, wenn ich mich als verantwortlicher Manager, Managerin mit dem Thema Employer Branding beschäftige, was ist der erste Schritt, den ich anfangen sollte oder mit dem ich beginnen sollte?
Der erste Schritt ist, dass ich mir darüber klar werde, dass ich damit nie fertig bin. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich da Ressourcen innerhalb der Organisation und bestenfalls auch mit externer Beratung halt dafür freischaufel. Das muss ich tun, weil sonst wird es nur eine Enttäuschung für alle.
Und damit das keine ist, haben wir natürlich auch dein wunderbares Buch hier, Handbuch Employer Branding.
Zweite Auflage.
Die zweite Auflage, genau. Und wir verlosen 2 Exemplare. Das heißt, wer gerne wissen will, wie man es richtig macht und alle Tipps und Learnings von Professor Astrid Nelke nachlesen möchte, der kann bei uns das Buch gewinnen, indem ihr einfach den Kanal liked, kommentiert und abonniert und die Glücksfee dann hoffentlich das Buch den richtigen Menschen zugeht.
Sind auch ganz viele Checklisten hinten drin.
Checklisten,
da kann jeder und jede selber erstmal gucken, wie bin ich denn momentan aufgestellt.
Genau, also wir sind gespannt. Ich werde es auf jeden Fall auch lesen. Ich habe es mir noch nicht gelesen. Und vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganz spannenden Insights und Tipps und ich glaube, wir haben alle gelernt, Employer Branding ist nicht nur ist kein Buzzword, sondern da steckt wirklich eine Menge dahinter und man kommt daran nicht vorbei.
Ganz, ganz herzlichen Dank und es wird jedes Jahr wichtiger. Es wird jedes Jahr wichtiger, weil immer mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und weniger in den Arbeitsmarkt reinkommen.
Vielen Dank, liebe Astrid, dass du da warst.
Dankeschön.